ich wollte unbedingt sehen, was passiert, wenn wir das schaffen. Was passiert hier in der Stadt? Was passiert am Kennedyplatz? Was passiert auf der Rue? Was passiert am Stadion? Ich wäre sofort in mein Auto gestiegen, wenn ich noch in der Lage dazu gewesen wäre an dem Abend. Hätte mir alles angeguckt, wäre alles abgefahren, hätte diesen glücklichen Menschen, die du dann wahrscheinlich gesehen hättest, gerne ins Gesicht geschaut, mit wie viel Freude die hier rumstolziert wären und getanzt hätten. Und ich finde, du hast diese Energie auch in der Stadt, hast du richtig gespürt. Also allein vorm Spiel bin ich nochmal die Rue raufgefahren mit dem Auto, weil ich es einfach sehen wollte. Überall hingen rot-weiße Schals, die Kneipen waren voll, ich krieg Gänsehaut gerade, während ich das erzähle. Und fast Tränen in den Augen, weil es ein unglaublich emotionaler Tag war. Ja, und wie gesagt, das zu sehen, was diese Stadt eigentlich dann doch bezüglich dieses Vereins auch irgendwie, was der Verein der Stadt bedeutet, aber was die Stadt auch dem Verein bedeutet sozusagen, wie die Menschen doch Rot-Weiß Essen auch leben, das war unglaublich. Und das nimmt uns keiner hier, glaube ich.
Essen im Ohr. Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur brandneuen Folge Essen im Ohr, dem Talk-Podcast von Radio Essen. Es geht, wie sollte es in diesen Tagen auch anders sein, um Fußball. Ich bin Mario Alt und ich habe mir einen echten Experten eingeladen, den Revierknipser, wie er sich selbst nennt, Sky-Sport-Reporter Marlon Ilbacher. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Marlon, ich habe richtig Bock, über Fußball zu reden. Es gibt wenig, was ich lieber mache. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht.
Es geht mir genauso. Es ist mein Leben, meine Passion. Insofern passt das perfekt.
Ja, und du bringst einiges mit, kümmerst dich bei Sky quasi ums Rheinland, kann man sagen, Köln, Leverkusen, Fortuna, aber auch Gladbach, aber auch der BVB ist jetzt nicht mehr so ganz Rheinland. Mhm. Und darüber hinaus bist du auch bei vielen RWE-Spielen am Start, heißt, wir können die Saison nochmal so ein bisschen nachbesprechen gleich.
Sehr gerne, ja.
Vorher wollen wir dich aber ein bisschen näher kennenlernen und das machen wir hier bei unserem Podcast immer mit unserem Steckbrief, den du ausfüllen kannst. Quasi stehst du in einer Reihe mit Atze Schröder, Campino und keine Ahnung, was wir denn schon ausgefüllt haben.
Große Ehre, ja, danke.
Ja. Starten wir mit deinem vollständigen Namen.
Ja, ist tatsächlich Marlon Peter Ilbacher. Peter tatsächlich wegen meinem Onkel Peter. Früher hat man so klassisch den Namen eines Familienmitglieds bekommen. 1989 war das auch so, deswegen, ja, der Peter dabei.
Okay, was ist denn der Spitzname?
Boah, Malonso, Malito. Malito sagen viele tatsächlich.
Wie ist der Revierknipser geboren? So heißt du bei Insta zum Beispiel.
Ja, ich habe bei Reviersport damals gearbeitet und habe mir dann echt überlegt, wie kannst du dich bei Instagram nennen, dass du irgendwie so eine eigene Identität schaffst, die so ein bisschen was mit Journalismus auch zu tun hat. Und Revier, klar, das Ruhrrevier hier, wo wir gerade sind. Und Knipsen hat ein bisschen was mit Fußball, der Knipser, der Tore schießt, zu tun, aber eben auch mit Fotos machen. Und das passte irgendwie zu Instagram und so ist der Revierknipser geboren.
Nicht schlecht. Wann und wo bist du geboren?
Am 14. Januar 1989 in Essen und zwar im Stadtteil Werden.
Okay, wo bist du aufgewachsen?
Auch in Essen tatsächlich. Erste Zeit meines Lebens in Schönebeck und dann etwas später in Essen-Bredeney.
Wir haben eben schon kurz gesprochen, du hast Essen einmal den Rücken gekehrt.
Ganz kurz, genau. Und zwar zu meiner beginnenden Sky-Karriere. Das ist jetzt mittlerweile ja schon wieder 4,5 Jahre her. Da habe ich gedacht, okay, du brauchst unbedingt eine Wohnung in Köln. Du bist jetzt im Rheinland. Du musst diese Stadt spüren. Du musst das Rheinland spüren. Und dann war ich ein halbes Jahr da und habe gemerkt, ey, du bist irgendwie gar nicht nur im Rheinland unterwegs, sondern für Sky dann doch auch mal in Bochum, auch mal in Dortmund. Bist unglaublich gerne in deiner Heimatstadt in Essen. Und dann nach einem halben Jahr wurde die Wohnung dann auch wieder gekündigt.
Okay, was ist denn dein Lieblingsort in Essen dann?
Oh, da gibt's ganz viele, aber wenn ich jetzt über Fußball auch spreche, kriege ich Gänsehaut, dann muss ich ehrlich sagen, es ist die Hafenstraße.
Ja, geil. Was ist deine Jobbezeichnung?
Ja, ich bin Reporter bei Sky, TV-Reporter, Fernsehreporter, Sportjournalist, manche sagen auch mittlerweile Transferjournalist, denn da haben wir ja auch viel mit zu tun. Sucht euch was aus, aber offiziell bin ich Sky-Sportreporter.
Werden wir gleich natürlich ausführlich drüber sprechen, auch Transferjournalismus ist ein Ding, was immer größer wird und ja durch die Decke geht wahrscheinlich, ne?
Absolut.
Was ist deine Lieblingsbestellung im Restaurant?
ich würde sagen Penne Arrabbiata.
Ein bisschen was Schärferes.
Ja, liebe ich. Immer. Egal bei welchem Essen.
Ja, was wolltest du schon immer mal werden?
Fußballprofi, bin ich ehrlich. War ich nicht gut genug für, hat nicht funktioniert. Und dann war das Ziel immer möglichst nah, irgendwie an diesem Traumberuf dran zu sein, dort zu arbeiten. Ja, und dann habe ich mir gedacht, stelle ich mich halt direkt daneben und erzähle einfach darüber.
Wo hast du denn gekickt dann früher?
Ich habe bei Fortuna Bredeney gespielt. Ich habe bei damals noch Grün-Weiß Schönebeck gespielt. Mhm. Mittlerweile ist das die SGS Essen. Ne? Hat ein bisschen gedauert, bis sich der Verein dann nochmal namentlich auch verändert hat. Kennt heute jeder. Und beim Heisinger SV.
Ja, SGS Essen auch ein Thema, ne? Die Frauenabteilung ist ja die große Abteilung quasi des Vereins jetzt abgestiegen. Genau. Schon auch bitter, ne?
Ja, ziemlich. Das ist schade, hätte ich nicht so gedacht, dass das passieren kann. Sah eigentlich jahrelang gar nicht danach aus. Haben wir sogar mal ein bisschen weiter oben angeklopft jetzt, glaube ich, noch vor zwei Saisons.
Ja, ne? Vierter geworden sogar.
Ja, und dann passiert doch irgendwie plötzlich so viel, dass es dann irgendwie alles schief läuft. Und dann, ja, das ist im Fußball leider generell manchmal ein großes Rätsel. Tut mir sehr leid, aber ich hoffe, die Ladies kommen schnell zurück.
Ja, aber jetzt haben wir über Hafenstraße schon kurz gesprochen und über deinen Job, wo du überall bist. Schaffst du es denn noch öfters irgendwo hier auf dem Platz irgendwie in die Landesliga, in die Oberliga irgendwie Krei gucken oder so?
Ja, ich habe, wie gesagt, mein Herz dann doch an Fortuna Bredeney verloren, weil da habe ich die größte Zeit meiner Amateurlaufbahn gespielt, auch in der Jugend. Habe da viele Jungs, die da gespielt haben. Henrik Bonnmann, mein bester Freund zum Beispiel, der selber auch Profi geworden ist, der hat es geschafft, ich nicht. Ja, und Henrik und
der ist auch Torwart, da muss man ja kein Fußball spielen können.
Ja, sagst du so. Er spielt ganz gut Fußball und spielt aktuell in Bulgarien beim bulgarischen Rekordmeister Ludogorets Razgrad. Und wenn wir mal zusammen Zeit haben, was nicht so oft vorkommt, dann lieben wir es, zu Fortuna zu gehen, Bratwurst, Bierchen und einfach mal Kreisliga zu gucken. Das ist schon ziemlich geil.
Ja, ja, was will man mehr, oder? Schlägt das Herz direkt höher.
Ja, herrlich.
Er steht auch auf meiner Podcast-Liste, kann ich verraten. Na, also da habe ich ja jetzt schon mal einen Kontakt, den ich irgendwie aufbauen kann.
Das über dich, kannst du dann gerne machen, ja.
Machen wir mal eben weiter im Steckbrief. Was war dein Hassfach in der Schule? Thematisch ähnlich jetzt, ne?
Mathematik.
Ja, das ist die häufigste Antwort.
Ja, vor allen Dingen bei Journalisten. Ja.
Genau, wir können nichts Ernsthaftes.
Ja, ja, das ist so.
Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub?
Das ist Mallorca, was morgen wieder passieren wird. Kurz vorher noch hier ins Studio rein, aber...
Da muss man kurz sagen, wir sitzen hier an einem Donnerstagabend, ganz kurzfristig, ganz spontan, aber wollten wir das noch hinkriegen.
Genau, morgen um 13 Uhr geht der Flieger, ein paar Jungs sind schon da, unter anderem auch Lukas Brumme und Tobias Kraulich von Rot-Weiß Essen. Kraule noch Rot-Weiß Essen, leider bald nicht mehr. Aber ja, die müssen wir ein bisschen aufbauen jetzt, da sprechen wir gleich drüber. Aber ja, auch Henrik Bonnmann ist am Start, noch ein paar andere Jungs und freuen uns richtig jetzt seit Wochen auf diesen Urlaub.
Ja, coole Truppe, ich glaube, das wirst du hinkriegen, das Aufbauen.
Ich denke
auch. Gibt schlechtere Orte dafür, absolut. Sagen wir mal so.
Absolut.
Was ist dein Lieblingssport neben dem Fußball?
Tennis. Tatsächlich.
Okay.
Spiele ich gar nicht selber so gut, also Paddle-Tennis schon, aber ich liebe es, Tennis zu gucken, zu schauen. War jetzt auch letztens bei den Hamburg Open, die heißen mittlerweile, glaube ich, Bitpanda Open. Unfassbar geil. Golf spiele ich tatsächlich auch selbst gerne, aber wenn du mich so fragst, finde ich neben Fußball Tennis gucken am spannendsten.
Paddle ist auch so ein Ding geworden jetzt, ne? Es trennt richtig.
Unfassbar. Oder? Und das gut. Schöne ist, es ist einfach zu lernen für jeden. Also selbst wenn du gar nicht so gut bist, kannst du es trotzdem relativ easy spielen und ob du dann mit Besseren zusammenspielst oder mit Schlechteren, ist egal, weil jeder kriegt irgendwie einen Ball übers Netz.
Ja, habe ich in Essen auch schon gezockt. Welche Fußballgröße möchtest du gerne mal treffen? Du hast ja schon einige getroffen. Welche noch nicht?
Ja, ein paar habe ich schon gesehen. Wen ich extrem gerne mal treffen würde, ist tatsächlich, ihn habe ich nur im Stadion gesehen, aber ist dann doch Cristiano Ronaldo, ehrlich gesagt, weil so seine ganze Erfolgsgeschichte, wie er auch zum Profi geworden ist, als armes Kind von Madeira in diese große Fußballwelt, ich glaube, von dem kannst du unglaublich viel mitnehmen, was er so zu erzählen hat an Geschichten, aber vor allen Dingen, wie er sich auch immer wieder strafft und immer wieder auf dieses Level kommt, egal wo er spielt, werden ihn jetzt auch wieder bei einer Weltmeisterschaft nochmal, wahrscheinlich zum letzten Mal dann auch erleben, und das ist für mich eine absolute Granate, dieses geilen Sports, und von dem würde ich gerne mal mehr so, einfach mal beim Bierchen so ein paar Geschichten machen.
Ich glaube, Bier wird er niemals anrühren, auch nach der Karriere nicht,
wahrscheinlich
oder?
Nicht, aber wenn ich eins trinke, und dann gebe ich ihm auch ein Wasser aus, also Einladung geht raus hier an dieser Stelle.
Du hast ihn wahrscheinlich auch schon mal in Leverkusen spielen sehen, da habe ich ihn mal gesehen, und das war eine krasse Atmosphäre. Du kommst ins Stadion und du siehst, wie die ersten Reihen schon komplett gefüllt sind mit Cristiano Ronaldo-Fans. Ich glaube, 4, 5 Leute sind auf den Platz gerannt, wollten irgendwie ein Foto machen. Das ist auch schon heftig. Aber.
Ja, total krass. Und er ist auch oft auf Mallorca tatsächlich unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Und ich habe von vielen Freunden, die auch da Restaurants haben und so, gehört, ein unfassbar lieber Mensch, nahbar. Die Kinder können zu dem hingehen und Fotos machen. Der unterhält sich mit den Leuten. Also obwohl du so berühmt bist und dir die Leute ja eigentlich durchgehend auf den Keks gehen müssen, weil sie ja immer irgendwas von dir wollen, alle 5 Meter, muss der so cool damit umgehen, und da habe ich riesigen Respekt vor.
Absolut. Machen wir nochmal weiter mit deiner größten Stärke.
Ich würde sagen, Leute zum Lachen bringen tatsächlich. Ich glaube, ich bin jemand, und da bin ich auch ganz stolz drauf, das habe ich von meiner Mutter mitbekommen und von meinem Großvater, in den Raum zu kommen und irgendwie zu versuchen, gute Laune zu verbreiten. Und selbst wenn Menschen irgendwie unglücklich sind oder traurig sind, ihnen quasi einfach was Gutes mitzugeben und irgendwie Spaß zu vermitteln. Das liebe ich, das mache ich auch bei meinem Job. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Job gewählt habe. Und ja, das würde ich als meine größte Stärke bezeichnen.
Und andersrum, dein größtes, nicht Schwäche, sondern dein größtes Laster?
Ja, Schwäche kann man ruhig sagen. Ich glaube, ich bin ein sehr hibbeliger Mensch. Ich bin sehr ungeduldig und ich bin vor allen Dingen unglaublich vergesslich. Also wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, ich glaube, dann würde ich den auch noch irgendwo liegen lassen. Ich habe schon Sachen verloren in meinem Leben. Sonnenbrillen, Portemonnaies, alles, was du dir vorstellen kannst, Autoschlüssel, das würde ich gerne ablegen.
Wie machst du das im Urlaub denn jetzt? Kettest du das irgendwie an, irgendwo fest?
Ja, oder die Jungs,
du das direkt den Jungs mit?
Die Jungs erinnern mich meistens dran und lachen sich kaputt oder verstecken es dann irgendwie, bis ich merke, dass es mir fehlt. Und lassen mich dann erstmal eine halbe Stunde suchen, bevor sie mir dann zeigen, dass sie es mitgenommen haben. Also das passiert meistens.
Ja, sehr gut. Dann haben wir noch ein paar Entscheidungsfragen zum Abschluss. Film oder Serie?
Film.
Was ist so der beste Film, Lieblingsfilm? Gibt's da was?
Oh, Wolf of Wall Street fällt mir sofort ein. Klassiker.
Auch immer.
Unglaublich geil. Ich liebe James Bond. Alle Bond-Filme von alt bis neu kann ich mir reinziehen. Ich mag aber auch Fußball-Dokumentationen natürlich. Ne? Michael Jackson habe ich jetzt im Kino gesehen. Fand ich unglaublich. Kann ich empfehlen, wer da noch nicht drin war. Ich bin auch sehr
ich war noch nicht drin.
Musik interessiert. Kann ich dir empfehlen, reinzugehen. Also alles, was mit Sport, mit Musik auch zu tun hat, ist wirklich was, was mich begeistert bei Filmen.
Buch oder Podcast?
Podcast. Ich bin tatsächlich leider nicht so der Bücherleser, obwohl ich das sehr gerne wäre. Also ich beneide meine Freundin immer darum rum. Die kann sich im Urlaub auf eine Liege legen und kann dann einfach mal ein Buch lesen und entspannt sich dann total dabei. Ich habe da keine Ruhe für. Also da muss ich dann ans Handy doch mal zwischendurch wieder gehen und gucken, was passiert gerade in der Welt? Gibt's was Neues im Fußball? Das lässt mich leider auch im Urlaub nicht los. Zu ihrem Leibwesen dann manchmal.
Ja, ich kenne das.
Das ist als Sportjournalist nun mal so.
Du hast jetzt selber auch einen Podcast noch, einen FC-Podcast, ne?
Genau, FC-Podcast bei Sky, Geschichten aus dem Geißbockheim mit dem Kollegen Cedric Pick, der auch das Werkself-Radio lange gemacht hat bei Bayer Leverkusen. Viele kennen ihn, ein super Typ, total sympathisch und wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Läuft jetzt seit knapp einem halben Jahr, hört gerne mal rein.
Bier oder Wein?
Oh, ganz fiese Frage, weil ich beides mag, bin ich ehrlich. Im Urlaub so schön mit Blick auf den Sonnenuntergang ein Glas Wein, im Fußballstadion natürlich immer Bier.
Ja, das wäre auch was im Fußballstadion noch auf dem Steher. Also, wobei Weinschorle geht dann auch irgendwann.
Würde gehen, aber da bin ich nicht der Typ für, da brauche ich Bier.
Okay. Sommer- oder Winterpause?
Ja, ganz klar die Sommerpause.
Ja, weil man dann noch Malle kann, ne?
Ja, die ist länger und ich bin auch eher ein Sommertyp. Ich mag das gute Wetter, die Sonne, also da ganz klar Sommerpause, ja.
Okay, Sitzplatz oder Stehplatz?
Hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn ich arbeite, natürlich gerne einen Sitzplatz. Wenn ich privat da bin, dann stehe ich auch ganz gerne mal im Stadion.
Okay, dann schließen wir es ab. Ich habe lange überlegt, was ich da nehme. Ich habe mich für die Standardvariante im Steckbrief entschieden, um nicht gemeint zu sein und frage dich Dortmund oder Schalke.
Ja, natürlich Dortmund. Also die Frage kann ich hier und jetzt nach 0,1 Sekunden beantworten. Und das zweite Wort, was du gesagt hast, das nehme ich hier auch nicht in den Mund.
Okay, sehr gut. Dann schließen wir den Podcast ab und sprechen über dich. Ich habe ein bisschen dich gestalkt vorhin nochmal schnell und habe gesehen, du hast erst eine Ausbildung angefangen, die eigentlich gar nichts mit deinem jetzigen Job zu tun hat.
Ja, genau. Das ist richtig erkannt. Ich erzähle einfach mal, also tatsächlich beim Familienunternehmen Arasti Feuerschutzanlagen ist ein Essener Unternehmen, das mein Opa in den 70er Jahren schon gegründet hat. Total cool eigentlich und man denkt auch so, ach ja, gemachtes Nest, da kann man ja super rein und schnell Geld verdienen und so als junger Mann. Das war auch eigentlich mal die Idee, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, boah, Baustellen, Sprinkleranlagen, Feuerschutz interessiert mich eigentlich gar nicht. Fand die Familie damals ein bisschen schade, aber ich hatte immer meinen eigenen Kopf und habe gedacht, nee, du willst irgendwie in Sport, du musst was im Sport machen und habe dann tatsächlich Sportmanagement erstmal studiert bis zum Bachelor. Weil ich irgendwie, ich wollte was mit Sport machen, aber ich wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich damit anfangen kann. Und wie das so ist als Student, musst du dann halt irgendwie auch mal Geld verdienen und nebenbei arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mach doch mal was Cooles, bewirb dich mal beim BVB und gib da Stadiontouren, Stadionführung durchs Westfalenstadion, Signal Iduna Park, ich sag Westfalenstadion. Und das hat echt Spaß gemacht. Ich habe das 3 Jahre dann gemacht, neben dem Studium und war ein super Verdienst als Student. Aber hat vor allen Dingen auch Spaß gemacht, weil du viele Menschen kennengelernt hast, weil du Leuten auch das Stadion zeigen konntest, die irgendwie aus Peru kamen oder aus Australien, also wirklich irgendwo am anderen Ende der Welt und das noch nie gesehen haben und denen dann meine Geschichten so weiterzugeben, weil ich auch als Kind sehr viel zu Borussia Dortmund gegangen bin. Das war schon sehr interessant und darüber habe ich irgendwie gemerkt, boah, sprechen macht Spaß und da könntest du doch echt eigentlich mal versuchen, irgendwie vielleicht dann auch im Fernsehbereich irgendwann mal was zu machen. Das war aber noch so weit weg, Wo fängst du an, wenn du Essener bist? Du möchtest was lernen im Journalismus, dann gehst du wahrscheinlich entweder zur Radio Essen oder du gehst zum Reviersport. Und ich bin damals zum Reviersport gegangen als kleiner Praktikant, völlig unwissend. Hab dann da angefangen mit Martin Herms, Christian Wozniak, die alle heute noch da sind, Christian Brausch, mein alter Mentor. Und wir hatten eine unglaublich geile Zeit dort. Aus dem Praktikum wurde dann irgendwann eine freie Mitarbeit. Und so habe ich dann bei Reviersport tatsächlich angefangen mit Journalismus. Und habe das von der Pika auf da wirklich mitbekommen. Es war Printjournalismus noch. Wir haben eine richtige Zeitung noch gebaut.
Ja, ich habe mir die früher mal an der Tanke noch geholt. Ich bin da noch als kleiner Junge hochgelaufen. Das waren so 10 Minuten von zu Hause und habe mir die dann irgendwie mit dem Taschengeld gekauft.
Ich glaube, Montags und donnerstags kamen sie, glaube ich, immer raus. Sein. Wir saßen, glaube ich, immer sonntags und mittwochs bis nachts in der Redaktion und haben dann irgendwie die Zeitung gebastelt. Mit Josch Windelschmidt übrigens auch, der hier dann Kollege bei Radio Essen ist. Das waren extrem geile Zeiten. Nachts irgendwie dann noch Pizza bestellt, gearbeitet, Fußball-News irgendwie in die Welt gebracht oder zumindest in Nordrhein-Westfalen rausgebracht. Und das hat mich echt geprägt. Also liebe Grüße an die Jungs da. Und an jeden, der hier zuhört, der Sportjournalismus machen will, kann ich wärmstens empfehlen, dorthin zu gehen, wenn ihr das lernen wollt. Die Jungs sind echt gut und du kriegst echt was mit fürs Leben.
Ja, ich weiß auch, dass der ein oder andere zuhört, der da noch arbeitet. Von daher wirklich liebe Grüße an die Kollegen. Ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, würdest du sagen, es ist schon ein Traumjob, den du da hast?
Ja,
jetzt aktuell dann?
Ja, doch, total. Also ich bin mir auch bewusst, dass es ein Privileg ist und dass es nicht selbstverständlich ist. Ich kann mich erinnern, mein Chef, mein Vorgesetzter, hat mir dann damals mal die Zahl genannt, wie viele Menschen sich auch auf diese Stelle im Rheinland tatsächlich beworben haben. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahl sagen darf, aber ich kann zumindest sagen, die war schon echt hoch. Und die hat mich echt erschrocken. Und ich dachte echt, wow, so viele bewerben sich auch, um so einen Job zu bekommen. Und das dann zu schaffen, das macht mich heute noch extrem stolz. Und deswegen sehe ich das auch nicht als selbstverständlich, sondern weiß immer, du musst ackern, du musst Gas geben, du musst dich weiterentwickeln, verbessern. Und ich glaube, das kann man in diesem Beruf immer. Du kannst immer noch lernen und immer besser werden. Und deswegen, es ist ein Traumjob, weil du verdienst dein Geld mit Fußball gucken, ja, und über Fußball reden und erzählen und kommst in Stadien, in die du so vielleicht nie gekommen wärst, ja, als Fan, klar, versuchst du auch mal auswärts irgendwo vielleicht mitzufahren, aber nicht in dieser Fülle, ja, und dann siehst du Städte, die du vielleicht so nie sehen würdest und das ist das, was ich wirklich daran liebe.
Was würdest du dann Leuten, die das jetzt hören und sagen, boah, da kriege ich jetzt auch schon wieder richtig Bock, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ist es genau das, was du gerade gesagt hast? Das ist das, was ich immer sage, du musst fleißiger sein als alle anderen?
Du musst fleißiger sein als alle anderen und vor allen Dingen, was die Leute, gerade die Chefs, die Vorgesetzten im Sportjournalismus oder generell im Journalismus, glaube ich, lieben, wenn du dir nicht zu schade bist, Wege zu gehen, auch nochmal zu sagen, komm, ich fahre da nochmal eben hin, ich mache das noch und ich mache nochmal das Interview und der kommt da heute erst um 1 Uhr nachts raus, da wollen wir eigentlich noch irgendwie ein Video von haben, ja, dann warte ich bis 1 Uhr nachts. Das ist es, diese extra Wege zu gehen, ich glaube, das wirst du, das wird jeder, der jetzt in diesem Beruf auch arbeitet, bestätigen können.
Ja.
Das sehen die Menschen, das sehen die Chefs und die sagen dann erst recht, guck mal, der war fleißig, der hat sich den, ich sag's hier, Arsch aufgerissen, der hat Gas gegeben. Der kriegt jetzt mal das und das von uns, die Stelle oder kann sich vielleicht weiterentwickeln und den sehen wir jetzt da und belohnen den. Und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Und der Schlüssel ist natürlich auch, bilde dich weiter. Ja, also hör dir Podcasts an, sprech mit Menschen, die viel Erfahrung haben, mach Schulungen. Wir kriegen das bei Sky Gott sei Dank so angeboten, dass wir halt dann auch zum Beispiel mit Sebastian Hellmann, der bei uns ja eine Legende ist, muss man ja schon mittlerweile sagen, auch mal so einen Tag haben, ja, und der uns dann auch mal mit uns ein Coaching macht und uns dann auch mal erklärt, das machst du gut, das machst du nicht so gut. Das hatte ich mit ihm zuletzt vor einem halben Jahr, das hat mir unglaublich viel gebracht, weil der meiner Meinung nach einer der besten, ja, Sportjournalisten beziehungsweise Moderatoren in Deutschland ist, vielleicht sogar europaweit und dem gucke ich schon zu, seit ich denken kann.
Ja, und unvergessen werden vielleicht auch die ein oder anderen von euch kennen, das Interview finde ich mit Rudi Völler mal nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund, wo die sich gestritten haben und Rudi Völler, wie Rudi Völler halt ist, ne, viele von euch werden ihn kennen, Fuchs teufelswild war wegen der Schiedsrichterentscheidung und Roger Schmidt, der sich da geweigert hat, auf die Tribüne zu gehen und so. Ja. Das ist legendär. Gibt's noch auf YouTube, auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, das ist cool, ne? Also ich finde bei ihm vor allen Dingen interessant und so versuche ich auch immer zu sein, er bleibt er selbst bei diesen Gesprächen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, der wird jetzt böse, dann muss ich mich jetzt hier an meinen Katalog halten oder so, den ich gelernt habe, sondern nein, der ist dann menschlich, der geht dann auch darauf ein und dann regeln die das halt, als wenn gar keine Kamera da wäre, so weißt du, wie in einem normalen Gespräch. Und ich finde, da musst du hinkommen, dass du selbst bleibst im Fernsehen und dass du dich nicht veränderst, weil dann machst du dich einzigartig und das wird dich zwangsläufig zu Erfolg bringen.
Wie ist das für dich, wenn du dann so Leute triffst, nicht Sebastian Hellmann, sondern so Leute wie Rudi Völler? Ich weiß, ne, ich komme drauf, er hat in dem Interview auch gesagt, nicht dann wieder hinterher sagen, Rudi, hast ja recht, Rudi. Das ist ja schon mit das Spannendste an deinem Job, dass du die Leute auch hinter den Kulissen erlebst.
Ja, es ist schon besonders. Also ich kann dir sagen, die ersten Male, wenn du dann wirklich mit den ganz Großen mal zusammenarbeitest, was du dann bei Sky ja darfst, das war ja beim Reviersport noch so ein bisschen anders, dann hast du halt mal, ja, wenn du mal in der Bundesliga irgendwo warst oder in der zweiten Liga, dann warst du vielleicht in der Mixzone und dann, wer das nicht kennt, Mixzone, ne, Spieler geht nach dem Spiel in den Interviewbereich sozusagen und dann stehen mehrere Journalisten vor ihm und dürfen mal ihr Handy reinhalten und aufnehmen oder eine Frage stellen oder sind bei einer Pressekonferenz oder so dabei. Aber wenn du dann wirklich mal so jemand wie Rudi Völler oder Gregor Kobel oder Marco Reus oder wer auch immer das war, so vor dir sitzen hast, alleine, da bist du schon erstmal dann auch aufgeregt, ne? Das merkst du schon. Also die ersten Male war das schon so, boah krass, ich treffe mich jetzt mit Marco Reus und der sitzt jetzt hier gleich, ja, und dann muss ich dem Fragen stellen und hoffentlich ist er nicht sauer auf mich, wenn ich da mal nachhake und so, ne? Da musst du dann erstmal reinfinden, irgendwann gewöhnst du dich daran und dann fängst du an, darüber nachzudenken, wie du dich irgendwie verbessern und perfektionieren kannst in diesen Gesprächen. Und dann ist es einfach nicht nur den Job machen, sondern wirklich über Fußball sprechen, tiefgründig herausfinden, was kann mir dieser Mensch gerade geben, welchen Mehrwert kann er vielleicht auch diesem Interview dann noch geben, indem ich die richtige Frage stelle, weißt du? Und das finde ich ganz spannend und deswegen ist es besonders, diese Menschen zu treffen nach wie vor. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist immer noch nicht selbstverständlich, aber du gewöhnst dich natürlich schon ein bisschen dran, weil am Ende ist es halt auch dein Job und da musst du funktionieren, on point und darum geht's.
Kannst du dich noch an dein erstes Live-Interview erinnern?
Erstes Live-Interview. Also ich weiß tatsächlich, mein allererstes Interview mit einem Fußballprofi, der wirklich Bundesligaspieler war, das war noch für die Funke Mediengruppe, sprich für Reviersport, im Trainingslager bei Borussia Dortmund. Da war ich eigentlich gar nicht für eingeplant. Dann war aber der Kollege Daniel Berg damals plötzlich krank im Trainingslager. Und ich war eigentlich nur so sein Zuarbeiter. Ich durfte mal mitfahren. Pit Gottschalk, der damalige Chef von Funke, der hatte mich dann für wahrscheinlich gute Arbeit, danke Pitt, nochmal an der Stelle mitfahren lassen, wo ich total stolz drauf war, dass ich da quasi mit meinem BVB da mitfahren durfte damals. Ja, und dann sagt Daniel Berg auf einmal: Marlon, Abdou Diallo, Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der mittlerweile gelandet ist.
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Fußball spielt.
Ja, doch, glaube ich schon.
Ende 30, oder?
Glaube ich schon. Er war irgendwie letzte Tage in Gelsenkirchen unterwegs, habe ich gesehen.
Ach,
da
ja,
gab es ein Bild,
genau.
Und dann haben viele plötzlich gesagt, oh Gott, geht der zu Schalke, ja, Ex-Dortmunder, aber ich glaube, da
auch
nichts.
Ja.
Genau, und dann saß ich da plötzlich im Quellenhof in Bad Ragaz in der Schweiz mit Abdou Diallo im Garten und musste mal eben ein Bundesliga-Interview führen und war da gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Er war super nett, Borussia Dortmund war super nett, die wussten auch, okay, erstes Interview und so. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht und habe dann wirklich eine ganze Seite in der Watz gehabt, Bild von Abdou Diallo und mir im Garten und dieses Interview. Und das hat meine Mutter bis heute aufgehoben tatsächlich.
Ja, das glaube ich.
Da bin ich sehr stolz drauf.
Ja.
Das war mein erstes Interview generell. Ich glaube, das erste Live-Interview bei Sky war tatsächlich mit Simon Rolfes, dem Sportchef, damals noch Sportdirektor von Bayer Leverkusen.
Ich kann mich an eines meiner ersten Interviews mit so richtigen Größen erinnern, hier bei Radio Essen. Das war auch ganz in meiner Anfangszeit Otto Rehhagel tatsächlich.
Oh wow.
Und ja, genau.
Ja.
Den habe ich im Ruhrmuseum getroffen, auf Zollverein, mit so anderen Legenden, Hermann Gerland zum Beispiel und sowas. Mhm. Und die liefen da halt rum, haben sich die Ausstellung, die es damals gab, angeschaut. Und auch Theo Grütter, der damalige noch Museumsdirektor, ist jetzt in Ruhestand gegangen, hat gesagt, ja, quatsch die einfach an. Und ich so als junger Reporter wusste gar nicht, wie ich es machen soll. Und auf einmal gehe ich um die Ecke und Otto alleine läuft auf mich zu. Dann habe ich ihn angesprochen, Entschuldigung, Herr Rehhagel. Und er sagt, was willst du?
Wie alt ist
er? So direkt laut rausgehauen, was willst du? Ich so, ja, oh Gott, ganz schüchtern. Für Radio Essen, kurzes Interview. Ja, sag. Und dann habe ich meine erste Frage gestellt und da war er total entspannt, total cool. Aber ich natürlich habe mir in die Hose gemacht, als er dann dieser Mann mit dieser Ausstrahlung da ankam und sagte, ja, was willst du?
Man wird nicht mal eben mit Griechenland Europameister und steigt nicht mal eben mit Kaiserslautern auf und wird deutscher Meister. Ne? Also das ist schon eine Legende, das muss man sagen.
Werde ich nie vergessen. machen wir weiter mit deinem Werdegang. Also wir müssen vielleicht nochmal kurz sagen, wie ist dein Weg zu Sky weiterverlaufen? Von Borussia Dortmund hast du dann irgendwann dich einfach beworben, hast gesagt, so, ich probiere es jetzt.
Ja, ich war tatsächlich bei Reviersport und mein Nachbar, Genau, mein Nachbar hatte damals eine völlig verrückte Idee. Und zwar hat er mit ein paar anderen Bekannten ein Startup gegründet, soccerwatch.tv. Der ein oder andere RWE-Fan wird das jetzt hören und erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und wird sagen, oh Gott, kann ich mich noch erinnern an die Regionalliga-Übertragung. Die hatten immer mal wieder Pannen, dann sind die hängen, dann ist was hängen geblieben, das Bild ging nicht, Tor verpasst. Sagen wir mal so, wir waren in einer akuten Findung damals. Es hat sich dann immer weiter verbessert, aber es war die Möglichkeit, während Corona die Regionalligaspiele von RWE trotzdem zu verfolgen, weil wir die damals mit unseren Kamerasystemen dann im Internet eben übertragen haben. Und da bin ich tatsächlich abgeworben worden. Das tat mir echt weh, Reviersport dafür zu verlassen, aber ich habe da halt die Möglichkeit bekommen, quasi die Social-Media-Abteilung, Marketing-Abteilung zu führen erstmal, mir da quasi ein eigenes Team aufzubauen. Hinterher wurden wir dann immer größer und dann habe ich auch noch einen Vorgesetzten bekommen und so weiter. Es war aber alles nicht schlimm, weil es war unglaublich spannend, das so zu erleben, wie so ein Unternehmen halt wächst und auch im Fußball natürlich zu arbeiten dann, nur halt eher mal wieder im Amateurfußball. Da ist natürlich die berufliche Bindung auch zu Rot-Weiß Essen dann damals so ein bisschen mehr gewachsen, nicht nur so als Fan, sondern vor allen Dingen auch beruflicher Natur mit Soccerwatch, die dann mittlerweile Stage heißen und heute gar kein Fußball mehr übertragen. Jetzt machen die, glaube ich, Überwachungskameras, also so ändert sich das alles. Da war ich und habe dann irgendwann immer noch diesen Traum verfolgt, habe ich ja gerade schon gesagt, ja, du willst eigentlich irgendwann mal ins Fernsehen. Ja. Und viele haben auch gesagt, ey, du schaffst das, du musst dahin, du bist irgendwie der Typ dafür und probier das weiter, gib nicht auf. Und dann habe ich über einen Bekannten, der Felix Köppe, liebe Grüße, bei Sky damals gearbeitet hat in der Redaktion, riesen Fortuna Düsseldorf-Fan, auch da mein Beileid, die Möglichkeit bekommen, mal mit meinem jetzigen, heutigen Vorgesetzten zu sprechen und mich einfach mal initiativ zu bewerben. Das habe ich gemacht und dann war es tatsächlich so, dass ich in diesem Bewerbungsprozedere total weit gekommen bin und am Ende waren nicht mehr viele übrig und ich hatte wirklich Hoffnung, dass es klappt und dann hat aber Jesko von Eichmann, den man heute auch noch kennt, der BVB-Reporter ist, geschätzter Kollege von mir, diesen Job bekommen für den BVB-Reporter, den ich auch gerne gehabt hätte. Und da war ich natürlich sehr enttäuscht und dachte, oh Mann, hat nicht geklappt, so ein Mist. Dann halt weiter jetzt bei Soccerwatch und ein Jahr später hat mich dann aber mein heutiger Vorgesetzter nochmal kontaktiert bei LinkedIn. Also Leute, LinkedIn lohnt sich wirklich. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt Leute, Chefs, die einen da doch nochmal sehen, ansprechen, ob man nicht doch nochmal Bock hat und so. So war es in dem Fall. Gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich nochmal bei Sky zu bewerben, weil sie eine recht hohe Fluktuation an Leuten haben, die jetzt gehen. Ältere Reporter, die ausscheiden aus dem Unternehmen. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich sofort. Mhm. Dann habe ich mich beworben und dann hat's ewig gedauert. Ich glaube, über ein halbes Jahr. Oh. Immer wieder Bewerbungsrunden gehabt, immer wieder neu. Und ich werde nie vergessen, wie ich in Duisburg bei Soccerwatch damals dann im Büro saß. Und sie haben wieder mal angerufen von Sky und wollten wieder mit mir reden. Und ich dachte, ach, die nächste Runde wieder. Und dann habe ich mich zurückgezogen in einen einsamen Raum, in einen Büroraum. Und dann haben sie gesagt, ja, Marlon, wir wollten dir nur sagen, du hast den Job. In dem Moment war erstmal so, wie bitte? Ja, und da wurde mir dann klar, boah, krass, es klappt. Ja. Und dann war es halt der Rheinland-Reporter, nicht der BVB-Reporter, aber manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn du erstmal mit einer gewissen journalistischen Distanz reingehen kannst, auch in die Vereine und so. Und nicht unbedingt so diese Neigung für einen Verein dann auch hast, bei dem du arbeitest. Das gefällt mir. Auch wenn ich mal beim BVB arbeiten muss, aber das kriege ich dann auch alles hin. Da bist du halt professionell und Profi dann hoffentlich irgendwann. Aber deswegen, da hat es dann funktioniert. Das ist jetzt 4,5 Jahre her und so war der Weg zu Sky.
Ja, Jesko von Eichmann, noch muss ich noch kurz erwähnen, auch eine Lokalradiogröße quasi war bei den Kollegen von Radio Emscher Lippe, hat er, glaube ich, sogar volontiert, also quasi seine Ausbildung gemacht, glaube, für alle, die das nicht kennen. Ist auch ein Weg, den man gehen kann. Lokalradio lohnt sich auch immer.
Ja, total. Ja,
ein bisschen Eigenwerbung.
Ich kann sagen oder verraten, im Fernsehen lieben sie es, wenn du sehr kompakt und schnell Informationen verarbeiten und wiedergeben kannst. Deswegen, wenn du beim Radio bist, dann machst du ja genau das.
Ja.
Und dann hast du, glaube ich, auch sehr gute Chancen, noch ins Fernsehen zu gehen. Also, wenn du ins Fernsehen willst, kannst du auch noch Bescheid sagen.
So. Bleiben wir erstmal bei dir und dem Rheinland-Thema. Leverkusen, Gladbach, Köln, Fortuna. Kann ich mir vorstellen, kriegst du vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentar, dass du diese ganzen Vereine abdecken musst, die sich ja alle untereinander nicht so richtig grün sind.
Ja, stimmt. Also ist schon witzig. Wenn ich bei Borussia Mönchengladbach bin, zum Beispiel beim Training, du kennst natürlich irgendwann die Leute. Du kennst die Trainingsgäste, die Fans, die beim Training sind, sind oft dieselben. Die begrüßen dich natürlich auch alle und freuen sich, dich zu sehen, kommen auch noch an und quatschen und fragen, hey, warum bist du hier? Gibt's heute was Spannendes und passiert was Neues? Welche Transfers können wir erwarten? Das ist überall gleich. Das ist in Gladbach so, das ist in Köln so, das ist in Düsseldorf so, das ist in Leverkusen so. Und ganz oft muss ich mir dann anhören, sag mal, Jung, Wo bist du denn geblieben? Warst du die letzten 3 Wochen nur beim FC? Jetzt kommst du hier nach Gladbach, musst ja aber jetzt erstmal wieder verdienen hier den Platz, ne? Also so Sprüche kriegst du natürlich mit. Das sagen auch die Trainer oder die Spieler, die gucken natürlich auch alle Sky Sport News. Was echt witzig ist, also ich habe festgestellt, unser Programm läuft ja mittlerweile in jeder Kabine und jeder, der irgendwie auf der Massagebank liegt, der guckt das meistens auch noch irgendwie bei allen Vereinen. Ja, und so kriegen die das natürlich mit, wo du dich rumtreibst, sag ich mal, so sporadisch. Und ja, die Sprüche, die gibt's. Aber ich behandle jeden Verein gleich. Ich habe natürlich hier und da auch vielleicht meine Sympathien, das ist auch klar. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich den 1. FC Köln schon sehr, sehr geil finde. Unfassbarer Verein, tolle Stimmung, geiles Stadion, geile Stadt, geile Menschen. Ja, da ist man schon, aber auch in Gladbach, also Stadion, Fans. Also du merkst, ne, klar, Riesenrivalität, aber ich finde überall irgendwas, was mir gefällt, weil ich Traditionsvereine einfach liebe.
Und wo ist das Buffet am besten?
Ja, das ist in Leverkusen am besten.
Ja, das ist ein wichtiges Thema auch für Journalisten.
Wo schmeckt das Essen? Unfassbar. Bayer 04 wechselt wirklich regelmäßig die Speisen und die sind auch echt gut. Und mit Erika, eine absolute Legende, die da im Medienbistro arbeitet, wirst du da total verwöhnt als Journalist. Also auch da geht Grüße raus. Die machen das wirklich super.
Dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie dein Alltag aber aussieht mit so vielen Vereinen. Also Sky, muss man sagen, sitzt in Unterföhring, ist es in München. Aber du bist jetzt der Rheinland-Reporter und hast dann wahrscheinlich auch mal so Tage, da fährst du hin und her. Dann fährst du von Leverkusen nach Gladbach und da musst du auch noch irgendwo hinfahren und vielleicht irgendwas mal abschicken oder irgendwas, weiß nicht, ob du was schneidest, für Beiträge selber noch irgendwo textest und sowas alles, ne? Artikel schreibst.
Komplett. Also wir schneiden tatsächlich sehr viel selbst mittlerweile. Wir sind auch viel mit dem Handy unterwegs. Also ihr seht uns nicht immer nur mit einer fetten Kamera irgendwo stehen, weil manchmal hast du einfach nicht die Kapazitäten, weil vielleicht ist dann in Dortmund was Wichtiges und in Gelsenkirchen was Wichtiges und dann sind halt 2 Kameraleute, die an dem Tag arbeiten, schon vergeben und dann sagen die, ja gut, beim FC heute Pressekonferenz und danach hast du ein Interview, mach das mal heute mit dem Handy. Das ist so der Journalismus der heutigen Zeit, ne? Dass du halt auch in der Lage sein musst, möglichst viel selbst zu machen. Und das ist vielen bei, ja auch vor allen Dingen bei Sky schon sehr wichtig, dass die Journalisten, dass die Reporter das drauf haben und deswegen ja, es ist durchaus so, dass ich mal einen eigenen Beitrag schneide oder dass ich zum Beispiel auch ein Reporterstück, nennt sich das, das ist so dieser Klassiker, wenn du Sky guckst, siehst du immer, wir erzählen was, dann kommt eine Stimme vom Trainer zum Beispiel von der Pressekonferenz, dann ordne ich das wieder ein und erzähle was, dann kommt nochmal der Trainer und am Ende komme ich wieder und beende dieses Stück sozusagen. Das sind alles Dinge, die wir selber schneiden, die muss ich selber bearbeiten, ich muss Sachen vertonen, ich muss vielleicht auch mal overvoicen, weil jemand nur Englisch spricht und dann muss ich das übersetzen, damit man das im Fernsehen dann auch verstehen kann, wenn man vielleicht des Englischen nicht mächtig ist. Ne? Also das sind auch alles Aufgaben, die dazugehören. Viele denken ja immer, ja, die sitzen da schön und gucken ein bisschen Fußball und erzählen was und fahren wieder nach Hause. Ganz so ist es dann tatsächlich nicht. Ne?
Also ja. Und wo machst du das dann? Gibt es die Arbeitsräume bei Vereinen oder auch mal im Auto oder fährst dann hier nach Hause nach Essen? Und
Jesko von Eichmann hat mal das Autobüro getauft, tatsächlich, da sitzt er sehr oft drin, ich auch. Also es ist unterschiedlichster Natur. Im Geißbockheim auf der Terrasse gibt's unfassbares Essen und tolles Bier auch tatsächlich, darf man jetzt während der Arbeit nicht trinken, aber hin und wieder, danach geht das schon. Da sitze ich gerne, ich sitze viel im Auto, du schneidest mit dem Handy, du schneidest mit dem Laptop, ich habe viele Sachen auch immer direkt dabei, also mein Rucksack ist quasi immer voll mit allem, was man vielleicht gebrauchen könnte. Eigenes Mikro, eigenes Stativ, alles. Also insofern kunterbunt. Ich habe schon im Kino einen Beitrag geschnitten, weil ich tatsächlich damals mit meinen Jungs ins Kino gegangen bin und noch nicht mit der Arbeit fertig war. Habe ich gesagt, Jungs, ich komme mit, aber ich muss noch einen Beitrag schneiden und saß im Kino mit dem Laptop auf dem Schoß. Ja, also die Arbeit ruht nie, gerade als Journalist. Oder du bekommst plötzlich eine Nachricht von einem Transfer und weißt, boah krass, das Ding ist exklusiv, das weiß gerade nur ich. Und das kann ich jetzt für Sky in die Welt bringen, mega geil. Gibt immer ein sehr gutes Gefühl für Transferjournalisten, wenn man dann das machen kann. Florian Plettenberg, der Kollege, hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, genau über dieses Gefühl. Das kommt dann, glaube ich, auch irgendwann Ende des Jahres raus. Also kleine Schleichwerbung, gerne bestellen. Guter, verrückter, witziger, geiler Typ. Glauben nicht viele, aber ist tatsächlich so. Und das ist einfach bei uns die Krux. Wir müssen immer funktionieren, wenn es gerade wichtig ist. Wenn der Transfer raus muss, muss er raus. Und wenn du da um 22 Uhr noch mit deiner Familie beim Essen sitzt, irgendwo im Restaurant, dann ärgern sich auch alle, wenn du derjenige bist, der wieder das Handy in der Hand hat. Aber that's part of the job.
Ja, es hat sich aber auch krass verändert wahrscheinlich, ne? Transferjournalismus ist auch so ein Ding, was auch durch soziale Medien, Twitter zum Beispiel ist ja da, oder X, wie es mittlerweile heißt, ich glaube, da wird viel gepostet, viel exklusiv gemacht. Fabrizio Romano ist so ein Name, den vielleicht viele kennen, der das wahrscheinlich so ein bisschen groß ins Rollen gebracht hat, diesen Transferjournalismus. Ist das das Spannendste?
Ja, mittlerweile ja. Also wir haben ja diese Sendung, wer es nicht kennt, ein Format bei uns bei Sky, das nennt sich Transfer Update, die Show. Da geht es wirklich nur um mögliche Transfers oder um Transfers, die jetzt vollendet wurden oder bevorstehen, weil die Bubble, diese Transfer-Bubble ist so riesengroß geworden. Die Menschen lechzen nach Transfers, die konsumieren das so gerne, die stehen morgens auf und das Erste, was sie um 7 Uhr machen, boah geil, was passiert heute, was ist passiert, welche Gerüchte sind neu. Ich merke das auch jedes Mal, wenn ich irgendwas poste, was mit einem Transfer zu tun hat, ob bei Instagram oder bei X, Twitter, das läuft viel besser, als wenn ich irgendwie eine Einschätzung zu einem Spiel abgebe oder so. Das wollen die Leute gar nicht. Die Leute gucken selber Fußball und können selber ihre Einschätzung dazu abgeben. Klar, diskutieren sie dann mal mit dir ein bisschen, aber wenn du halt irgendwie weißt, oh, Spieler XY hat heute eine Anfrage von Verein XY bekommen, das poste ich jetzt, das ist das, was die Leute sehen wollen, was sie lesen wollen, worüber sie diskutieren wollen. Gerade die Jugendlichen, Generation Z sagt man heute, die haben fast kein anderes Thema, wenn die sich für Fußball interessieren. Deswegen, das ist das Ding.
Wie blickst du manchmal auf Reaktionen, die dann kommen, wenn Sachen vielleicht mal dann halt nicht passieren? Ne? Gehört ja dazu. Es ist ja auch nicht immer so, nur weil man irgendwie eine Quelle hat oder eine Insider-Info oder so bekommt. Das ist ja dann auch nicht immer dann direkt der Spieler selbst oder der Sportdirektor selbst. Und es ist auch nicht immer so, dass es dann am Ende des Tages klappt. Da können ja noch viele Sachen passieren, weshalb es nicht klappt. Deswegen ist die Info aber ja nicht direkt falsch, die man da bekommen hat. Ne? Aber ja, genau. Im Internet sind die Reaktionen dann meistens... Was berichtet ihr denn da für Mist? Stimmt
ja, gar nicht. Das passiert natürlich auch mal. Bestes Beispiel, wir haben gestern Abend noch berichtet, dass Philippe Lewis der absolute Wunschkandidat von Bayer Leverkusen ist. Der hat aber dann kurze Zeit nach unserer Info, die absolut dreifach abgesprochen und besiedelt war, sich entschieden, nee, mache ich nicht. Ich möchte zu AS Monaco gehen. Und heute Morgen hat dann der Kollege Fabrizio Romano, Konkurrent, berichtet, der ist sich mit Monaco einig. Und das sind dann so Momente, wo dann natürlich viele um die Ecke kommen und sagen, ey, du hast doch gestern gesagt, Philippe Lewis ist hier der Top-Kandidat, warum klappt das denn jetzt nicht? Ja, ich habe gesagt, es ist der Top-Kandidat, ich habe nicht gesagt, der kommt. Ja, und das ist der feine Unterschied, den viele dann gar nicht mehr lesen wollen, weil die sich dann auch ärgern und dich dann auch mit ins Boot nehmen, als der Journalist, der es verbreitet hat und dann halt sagen, ja ey, warum klappt das denn jetzt nicht? Und dann ist es eigentlich deine Schuld, ja, plötzlich als Journalist, dass der Transfer nicht funktioniert, was ja totaler Quatsch ist. Aber ich verstehe die Leute, es sind Emotionen, wenn du Fan bist, dann hoffst du vielleicht auf einen Transfer oder auf einen Deal, der dann nicht steigt, ja, und dann lässt du halt deine Emotionen freien Lauf. Ich finde, das ist immer alles so lange okay, bis du beleidigt wirst. Und auch Beleidigungen fliegen uns bei Instagram, bei Twitter und TikTok und Co. komplett um die Ohren. Ich kann das ganz gut ab. Ich weiß aber auch, dass es Kollegen in der Branche gibt, die sich das sehr zu Herzen nehmen, die das nicht so gut abkönnen, die das mit nach Hause nehmen, die das richtig traurig macht. Und deswegen appelliere ich auch hier an jeden, überlege dir 2 oder 3 Mal, was du schreibst, wie du schreibst und denk immer daran, dass ein Mensch dahinter sitzt.
Ja, ich glaube, das können wir sehr gut so stehen lassen. Wechseln das Thema nochmal kurz. Einer deiner Vereine, Fortuna Düsseldorf. Hm. Wie schwer ist es da gerade? Wie hart ist es, wenn du da vor Ort bist, den Leuten irgendwie ins Gesicht schaust?
Unfassbar. Also ich bin ehrlich, ich war jetzt seitdem nicht mehr vor Ort.
Also seitdem heißt Abstieg aus der zweiten Bundesliga, jetzt in die dritte Liga, zu Rot-Weiß Essen geht's
genau,
runter.
Genau, ich war in der Woche davor noch vor Ort, habe noch mit dem Trainer Alexander Ende ein Interview geführt. Ich habe mit Sven Mislintat gesprochen, der jetzt auch nicht mehr sportlich verantwortlich ist. Und alle waren so zuversichtlich und konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie das noch verdatteln können. Eigentlich unfassbar, wie Greuther Fürth das jetzt noch generell so geschafft hat, auch mit allen, wenn du mal alle Spiele auch gegen RWE siehst, ich glaube, da kommen wir ja gleich auch noch zu, unglaublich. Also nicht, ach ja, ich will nicht sagen nicht verdient, aber sie haben schon irgendwo verdient, sonst hätten sie es nicht geschafft, aber einfach extrem ärgerlich. Und ich hätte lieber Fortuna in der zweiten Liga gesehen als Greuther Fürth und ich hätte natürlich lieber Rot-Weiß Essen in der zweiten Liga gesehen als Greuther Fürth.
Ja, ist schon, ist echt ein Brett, ne, so ein großer Verein, der da jetzt runtergeht.
Unfassbar, mit diesem Stadion, wo fast 50.000, glaube ich, reinpassen, ja. Das ist eigentlich nicht zu greifen und das ist unglaublich bitter für die Menschen dort, für die Fans und am allermeisten tut es mir leid für die Mitarbeiter. Ich glaube, da wurden fast 60% der Mitarbeiter jetzt entlassen, weil sie nicht mehr bezahlen können und das ist echt scheiße, das muss man ehrlich sagen. Also viele vergessen immer, was an so einem Fußballverein auch dranhängt. Das ist ja ein Unternehmen, da arbeiten wirklich Menschen, die wirklich ihren Lebensunterhalt damit begleichen oder bestreiten und das ist wirklich das Schlimmste an der ganzen Geschichte.
Machen wir den Cut an der Stelle, weil du hast das passende Stichwort so ein bisschen Greuther Fürth ja schon angesprochen. Gehen wir gleich zu Rot-Weiß Essen, hauen aber unser Fragenglas dazwischen, was es in diesem Podcast gibt. Da kannst du einmal eine Frage rausziehen. Ja. Die Stammhörer dieses Podcasts werden es kennen. Ein kleines Wegglas mit vielen, vielen Fragen,
irgendwo
Zufallsfragen.
Da unten greife ich mal eine und schau mal. Welche 3 Personen sind deine Telefonjoker bei Wer wird Millionär? Das ist eine geile Frage. Oh, okay.
Das ist meine Lieblingsfrage. Ich habe in irgendeiner Podcast-Folge vor ein paar Wochen mal gesagt, ich hoffe, sie kommt endlich mal und du bist der Erste, der sie zieht.
Also ich würde sagen, tatsächlich auf Platz 1, meine Freundin, was Fragen angeht zum Thema Mode, Stars, so die ganze Welt des Glamours, Teufel trägt Prada, so Sachen, ja. Weißt du? Wenn es da irgendwie drum geht, die weiß alles. Die kennt jeden Star, die weiß, was die anhaben, die weiß, was gerade in ist und so. Also ich glaube, wenn es da irgendwie um Modefragen geht oder so, würde ich die auf jeden Fall ziehen als Telefonjoker. Mein Kumpel Mike Detscher, der als DJ unterwegs ist, mittlerweile sogar recht erfolgreich, auch ein Essener, der unter anderem in Düsseldorf auch jetzt immer mal wieder unterwegs ist. Da gibt es dann immer den Fischmarkt, kennen in Düsseldorf viele tatsächlich. Odessa heißt die Party, die hat er unter anderem mit erfunden. Und wenn es um Musik geht, um DJs, aber generell um Musik wirklich, alles, was damit zu tun hat, der weiß alles. Den würde ich auch dabei haben wollen. Jetzt habe ich Mode, jetzt habe ich Musik. Ja, dann brauchst du eigentlich noch irgendwas super Intellektuelles. Auch ein Freund, Alexander Pramschüfer, großer RWE-Fan auch tatsächlich, der unglaublich belesen ist, der ein paar Jahre älter ist als ich, aber der wirklich so viel weiß und so eine tolle Allgemeinbildung hat. Ich glaube, den würde ich auch noch mit reinnehmen, weil dem könnte ich jede Frage stellen, die irgendwie zu, ja, lass es Geografie-Themen sein oder so käme.
Ja, klingt ja nach einer guten Runde. Ja. Dann darfst du noch eine Frage ziehen.
Ja, sehr gerne. Ich guck mal, was noch so da ist. Okay. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast? Ich muss nachschauen und ich glaube tatsächlich, es ist hier bei Radio Essen gewesen.
Sehr gut.
In der Tat, ich kann es mal in die Kamera auch zeigen, ich habe dich fotografiert.
Ja, das ist aber ein richtig schönes Foto.
Beim Arbeiten. Ja. Und das letzte, was ich davor gemacht habe, das kann ich auch zeigen, ist tatsächlich ein Screenshot von Rot-Weiß Essen bei Instagram. Und zwar der Kollege Marc Pfeiffer, den man hier sehen kann im Interview, wo er bekannt gibt, dass am 25. Juli ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion an der Hafenstraße stattfindet. Ja, wollte ich mir merken. Ist für Sky natürlich relevant, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir das übertragen werden.
Ja, ist ein Highlight und der perfekte Themensprung zu RWE, kommen wir drauf.
Gerne.
Wobei, ich wollte dich noch fragen, du schaust ja viele RWE-Spiele auch im Stadion, wo du gar nicht mal arbeitest. Wie viele Spiele schaffst du überhaupt zu schauen? Du bist ja viel unterwegs und viel arbeiten. Wie viel kannst du noch privat Fußball schauen? Weil das ist wirklich so ein Aspekt, der mich manchmal ärgert, dass ich manchmal Spiele verpasse, die ich mir gerne als Fan anschauen würde.
Ja, also ich kann verraten, dass ich eine Dauerkarte habe bei RWE. Ich habe auch eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund tatsächlich. Mache ich auch keinen Hehl draus. Also es gibt immer viele, die sagen, ja, ihr müsst neutral sein. Aber ganz ehrlich, jeder, der Fußballjournalist ist, der im Fußball arbeitet, der ist doch irgendwie zum Fußball gekommen. So, ja, wie kommst du zum Fußball? A, weil du selber spielst und B, vor allen Dingen, weil du dein Herz an einen Verein verloren hast. Ja, bei mir waren es halt ganz früh Borussia Dortmund und dann mit der Zeit auch einfach als gebürtiger Essener der RWE. Und deswegen ärgert mich das auch, wenn ich es nicht schaffe. Ich würde am liebsten jedes Wochenende zu beiden gehen. Das, manchmal hat man Glück, dann funktioniert das tatsächlich ganz gut, weil dann spielen die so versetzt, dass sie nicht zeitgleich zu Hause spielen. Und dann versuche ich tatsächlich beides zu schaffen. Aber wenn ihr natürlich dann ja an einem Freitag, an einem Samstag oder an einem Sonntag durch die Arbeit was dazwischen kommt, ja klar, dann geht's einfach nicht. Und dann ist das Handy aber auch immer parat und dann läuft halt nebenbei noch Magenta oder halt auch Sky, um dann zu verfolgen, was meine beiden Lieblingsvereine so machen. Aber ja, sonst würde ich sagen, ich habe in dieser Saison wahrscheinlich schon 3/4 fast der Heimspiele an der Hafenstraße sehen können. Nicht ganz vielleicht, aber so fast etwas mehr als die Hälfte. Und war auch oft dann an dem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, gehe ich heute zum BVB, wenn ich frei habe, oder zu Rot-Weiß Essen. Und ich habe in dieser Saison fast immer Rot-Weiß Essen gewählt, weil ich bis zum Schluss dran geglaubt habe und wirklich immer dabei sein wollte, damit ich nach der Saison, wenn es geklappt hätte, hätte sagen können, boah geil, wir sind aufgestiegen und du hast so viel davon live miterlebt, weil auch zwei gute Freunde von mir tatsächlich bei RWE spielen, auch immer, das spielt auch eine große Rolle tatsächlich, weil wenn du eine persönliche Bindung auch noch hast zu den Jungs da auf dem Platz, dann ist es auch was ganz Besonderes und ja, deswegen, das klappte jetzt ganz gut. Aber du weißt nie, wie es in der nächsten Saison wird. Es kann immer noch schlimmer, noch weniger Spiele werden. Aber so ist der Job. Und dann ja, nimmt man das mit, was man kriegen kann.
Wie hast du dann das Saisonfinale verfolgt? Gerade das letzte Spiel dann jetzt in Fürth.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich hinfahren soll. Ich habe mich dann, ein paar Freunde von mir sind hingefahren tatsächlich, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich wollte unbedingt sehen, was passiert, wenn wir das schaffen. Was passiert hier in der Stadt? Was passiert am Kennedyplatz? Was passiert auf der Rue? Was passiert am Stadion? Ich wäre sofort in mein Auto gestiegen, wenn ich noch in der Lage dazu gewesen wäre an dem Abend, wäre hätte mir alles angeguckt, wäre alles abgefahren, hätte diesen glücklichen Menschen, die du dann wahrscheinlich gesehen hättest, gerne ins Gesicht geschaut, mit wie viel Freude die hier rumstolziert wären und getanzt hätten. Und ich finde, du hast diese Energie auch in der Stadt, hast du richtig gespürt. Also allein vor dem Spiel bin ich nochmal die Rühre aufgefahren mit dem Auto, weil ich es einfach sehen wollte. Überall hingen rot-weiße Schals, die Kneipen waren voll. Ich kriege Gänsehaut gerade, während ich das erzähle. Und fast Tränen in den Augen, weil es ein unglaublich emotionaler Tag war. Ja, und wie gesagt, das zu sehen, was diese Stadt eigentlich dann doch bezüglich dieses Vereins auch irgendwie, was der Verein der Stadt bedeutet, aber was die Stadt auch dem Verein bedeutet sozusagen, wie die Menschen doch Rot-Weiß Essen auch leben, das war unglaublich. Und das nimmt uns keiner hier, glaube ich, trotz dieser nicht geschafften Aufgabe, dieses nicht geschafften Aufstiegs. Und das war ganz besonders für mich. Und deswegen ist Rot-Weiß Essen mir in dieser Saison noch mehr ans Herz gewachsen als ohnehin schon, weil ich einfach gesehen habe, was dieser Verein entfachen kann und was für eine Begeisterung dahinter steckt. Und das nimmt uns keiner. Und deswegen, ja, ich habe es bei Freunden geschaut, um das noch kurz zu, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich wollte erstmal schwärmen, kurz zu beenden tatsächlich. Wir haben mit mehreren Leuten geschaut, wir waren natürlich alle auch fassungslos, haben mitgefiebert, haben rumgeschrien, hatten eine extrem schlechte Laune danach. Ich weiß noch, ich saß da mit einem Kumpel noch 1,5 Stunden nach dem Spiel fassungslos, komplett still im Garten. Wir haben einfach nur ins Leere geschaut und ein Bier getrunken. So ging es uns an dem Abend, ne? Aber jetzt sitze ich schon wieder hier, gerade mal 2 Tage danach und kann sagen, wir kommen wieder und ich bin davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr das Ding ziehen.
Das ist eine Ansage. Ja. Es ist krass, was Fußball alles auslösen kann, finde ich. Ne? Das ist,
also ich sitze hier wirklich und hatte Tränen in den Augen, als ich gerade darüber gesprochen habe, weil ich hätte es mir so gewünscht für diese ganze Stadt und für diese Menschen hier, weil diese Stadt ist so fußballbekloppt und
alle das zeigt auch, dass es halt mehr ist, was ich immer sage, was viele Nicht-Fußballfans halt nicht verstehen, aber es ist ja mehr als diese 90 Minuten und diese 22 Leute, die da auf dem Platz stehen. Ja. Es ist ja so viel mehr.
Du musst dir vorstellen, um das kurz reinzuwerfen als Geschichte, meine Urgroßeltern, also wirklich schon 3 Generationen her, die hatten auf der Vogelheimer Straße eine Kneipe damals, also direkt in Stadionnähe. Und die Haltestelle dort heißt Mehring heutzutage und der Familienname damals war Mehring. Und diese Kneipe war bekannt dafür, dass die RWE-Spieler danach im Spiel auch mal noch einen zischen. Ja, Helmut Rahn saß da, August Gottschalk, also die ganzen Penny Islacker von früher, alle an der Bar. Und da war schon diese Nähe zu RWE auch von meiner Familie aus auch so geprägt, ja. Und ich habe Geschichten gehört von meiner Großmutter, die mir erzählt hat, Rot-Weiß Essen wurde damals deutscher Meister, was da los war, wie viele Menschen sich da über diese Vogelheimer Straße geschoben haben müssen. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also diese Begeisterung für diesen Verein geht eigentlich schon so viele Jahrzehnte zurück. Und das glauben die jungen Menschen heute gar nicht. Aber ich finde geil, dass dieser Verein es scheinbar wieder geschafft hat, vor allen Dingen junge Menschen für sich zu begeistern, viele neue Fans auch in den letzten Jahren dazu zu bekommen. Und du merkst irgendwie, wenn du ins Stadion gehst, finde ich eine ganz andere Energie als vor ein paar Jahren. Das hat sich sehr verändert und das ist das, was mir sehr gefällt gerade.
Ja, da müssen wir jetzt trotzdem irgendwie analytisch werden, auf diese Saison gucken. Und ich frage dich, woran hat es jetzt gelegen? Am Ende.
Fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ne? Ich glaube, dass wir erstmal 70 Punkte geholt haben, eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Viele das den Jungs nicht unbedingt direkt zugetraut hätten. Ich bin auch ehrlich und ich habe das ja auch mal im Podcast der Kollegen bei der WAZ gesagt. Ich habe gesagt, ich traue Rot-Weiß Essen den Aufstieg mit Trainer Uwe Koschinat nicht zu. Das habe ich gesagt nach den beiden Niederlagen gegen Rostock und gegen Osnabrück. Und wurde wirklich selber davon überrascht, weil nach diesem Satz von mir hat Rot-Weiß Essen 7 Spiele in Folge gewonnen. Und alle Spieler, die mich dann immer gesehen haben, sei es auf der Rühe oder so privat, haben mich angegrinst und haben gesagt, Junge, seit du da den Kram vom Stapel gelassen hast, gewinnen wir jedes Spiel. Danke, hast alles richtig gemacht. Ja. Uwe Koschinat fand es, glaube ich, nicht ganz so geil. Kann ich auch verstehen. Und ich möchte trotzdem nochmal betonen, vielleicht hört er das ja, hätte es jetzt geklappt mit dem Aufstieg, wäre ich der Erste gewesen, der ihm gratuliert hätte. Und ich hatte eigentlich vor, zum Training zu gehen und ich hoffe, dass ich es vielleicht nächstes Jahr machen kann und ihm tatsächlich ein kleines Präsentkörbchen vorbeizubringen und zu sagen, Uwe, sorry, muss ich einfach mal eingestehen, hab mich getäuscht, herzlichen Glückwunsch.
Das heißt, du würdest das jetzt zurücknehmen, auch wenn wir auf die nächste Saison schauen,
ja, weil
mit Uwe Koschinat, ne, würdest du sagen, die packen das?
Ich weiß es nicht. Es kommt natürlich auch total darauf an, wie der Kader bis dahin aussieht. Wir haben ja jetzt gestern schon diese Verabschiedung gesehen. Die eine oder andere verstehe ich, die eine oder andere verstehe ich gar nicht, bin ich ehrlich. Und du weißt auch nicht, gehen sie mit dem Trainer wirklich in die neue Saison? Bei 70 Punkten hast du eigentlich keine Argumente gegen einen Trainer. Also bei allem Respekt, die holst du nicht einfach so, wenn nicht alles daneben läuft, ja, also es muss ja irgendwas gut gewesen sein, sonst hätte das nicht funktioniert. Wir hatten eine unfassbar eingeschworene Truppe, viele Spieler haben sich untereinander unglaublich gut verstanden, du siehst es auch, du musst ja mittags nur mal über die Rue laufen nach dem Training und mal bei Soul Food Society oder im Café Zucker vorbeischauen und dann sitzen 10 oder 11 von denen zusammen, ja, und das siehst du ganz selten eigentlich so im Fußball, dass so viele Spieler sich so gut verstehen, das hatten wir diese Saison und das wieder hinzukriegen, das wird die ganz große Aufgabe für Mark Pfeiffer und Co., da wirklich ein Team zu formen, das auch zum Trainer passt, wenn er denn bleibt. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass er bleibt. Und mein Gott, dann greifen wir wieder an. Und ich wünsche ihm und der Mannschaft dann auch wieder alles Gute. Und am Ende bin ich ein Journalist, der sich irgendwo reinsetzt und der dann natürlich auch emotional als auch RWE-Fan seine Meinung damals gesagt hat nach diesen 2 Niederlagen. Aber das meine ich natürlich auch nie gegen Menschen, sondern dann einfach nur gegen, in dem Moment, gegen einen Sportler sozusagen. Ja, und Uwe ist ein Typ zum Anfassen, der ist, glaube ich, ein Mensch, der an der Hafenstraße eigentlich total gut aufgehoben ist. Ich finde den cool, ich finde den nahbar, der kommt zum Training gejoggt oder zum Spiel auf einmal an der Kneipe vorbei. Sowas wollen die Leute doch sehen. Und deswegen, auch wenn ich damals negativ ein Stück weit über ihn und seine Entscheidungen gesprochen habe, ja, warum soll er es nicht schaffen? Also doch, ich glaube, dass er es schaffen kann.
Ja, ich finde ihn auch unfassbar sympathisch und ich finde es total spannend. Also es gibt ja dann auch diese Momente nach Spielen, wo man, wo die Kameras aus sind, die Mikrofone aus sind, wo man dann zusammensteht und sich ein bisschen unterhält und dann natürlich auch ein bisschen mehr Input bekommt, ein bisschen mehr hört, ein bisschen mehr die Hintergründe versteht. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber es ist total spannend, wie detailliert das alles ist, wie viele Aspekte so ein Trainer im Kopf hat, die man als normaler Fan gar nicht im Kopf haben kann, auch nicht im Kopf haben muss, ist ja total egal. Ne? Am Ende geht es ja darum, ob die ein Tor mehr schießen als der andere. Ja, so, ne? Aber für einen Trainer ist es am Ende viele Details, die dazu hinführen. Und ich glaube auch, der Mann hat super viel Ahnung. Der hat sein, wie gesagt, sein Konzept. Da muss man nicht immer einer Meinung sein. Aber ich glaube auch, dass der vieles, vieles richtig gemacht hat und dass man da jetzt einen draufsetzen muss. Was jetzt halt spannend ist, das hast du angesprochen, sind diese vielen Veränderungen im Kader. Das ist ja immer das Problem, was man als Drittligist hat. Da spielst du eine gute Saison und dementsprechend werden Spieler auch gescoutet, werden von anderen Vereinen beobachtet und dann am Ende weggekauft. Oder Verträge laufen aus, Ausstiegsklauseln sind da für eine höhere Liga, eben wenn du es nicht schaffst. Schulz ist weg, der Kapitän. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte zumindest irgendwie als dritten Verteidiger auf der Bank wird man den behalten.
Ja.
Kraulich. Hast du angesprochen, Misuta wird wehtun. Ich denke mal, den zieht es auch in die zweite Liga. Fragezeichen noch Bouibari, Hofmann, die ja nur ausgeliehen waren. Ne?
Bei Bouibari kann ich reingrätschen. Ich habe gerade während unseres Podcasts hier die Push-Meldung von Martin Herms von der Funke Mediengruppe gesehen und der hat gesagt, alles klar, Bouibari bleibt. Also scheint schon mal der erste ganz wichtige Transfer dann sozusagen für die nächste Saison zu sein. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass Leute wie Yannick Hofmann bleiben, der einen unfassbaren Speed mitbringt. Lukas Brumme und Jakob Golz werden ganz wichtig. Die müssen bleiben, die Jungs. Also da kann ich euch versprechen, RWE-Fans, ich werde die beackern bis zum letzten Tag, dass sie nicht den Verein wechseln. weil die brauchen wir. Ja, vielleicht brauchst du vorne noch einen richtigen Knipser neben Marek Jansen, den ich unglaublich schätze, der meiner Meinung nach in dieser Saison noch viel zu kurz gekommen ist. Ich glaube, mit dem öfter in der Startelf hätten wir noch mehr Tore erzielt. Ja, da gibt's viele Sachen. Tobias Kraulich hast du gerade angesprochen und das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Nicht nur, weil er ein Kumpel von mir ist, wenn der ein oder andere jetzt von Rot-Weiß Essen zuhört, das war schon immer auch ein Kritikpunkt mal, dass ich vielleicht für ihn in die Bresche springe oder so, aber rein sportlich, ein Spieler, der eine Spieleröffnung hat, wie sie in der dritten Liga nicht so oft vorkommt. Jemand, der gezeigt hat, auch in den letzten Wochen wieder, dass er eine Mannschaft stabilisieren kann in der Innenverteidigung und ein unfassbarer Typ für die Kabine, auf dem Platz und auch als Freund. Deswegen, ich sage das nicht nur, weil er ein Kumpel ist, sondern rein sportlich, finde ich, tut das weh.
Ich kann das unterstützen, weil für mich aus meiner Sicht ist er der beste Innenverteidiger, den Rot-Weiß Essen im Kader hatte. Ja. Ben Hüning hat jetzt auch Riesenspiele gemacht, aber super das Spieler. Muss er natürlich auch konstant beweisen.
Aber auch ein super Spieler. Auch Michael Schulz hat richtig gute Spiele dabei gehabt und war Kapitän und war auch jetzt in dieser Phase und das hat mir imponiert an ihm. Ganz ruhig, der hat überhaupt nicht gemeckert, dass er jetzt plötzlich dann auf der Bank saß. Mhm. Ein astreiner, geiler Typ, mit dem ich auch schon mal ein Bierchen getrunken habe und so. Also da kann ich kann über so viele der Jungs, auch die jetzt gehen, Kaito, Misuta, ein lieber Kerl. Ich weiß nicht, ob ihr heute mal den Abschied bei Instagram von ihm gesehen habt, wie süß der wirklich in seinem besten Deutsch diesen Abschied schreibt. da siehst du, was das für Jungs sind, die da auch gehen. Ne? Es waren wirklich richtig gute Jungs und das tut echt weh, muss ich sagen. Und es ist normal, eine Mannschaft muss sich weiterentwickeln, muss Entscheidungen treffen, die hart sind. Wir wissen nicht, wen Rot-Weiß Essen vielleicht schon in der Hinterhand hat, auch für die Innenverteidigung. Deswegen, so sehr ich mir auch gewünscht hätte, dass Kaule da bleibt zum Beispiel. So ist halt Fußball. Fußball ist hart, aber es geht immer weiter, auch für die Jungs. Und deswegen wünsche ich den Jungs, die jetzt auch gehen, alles Gute. Aber ich bin davon überzeugt, RWE hat einen Plan über mehrere Jahre. Sie möchten aufsteigen. Wir werden im nächsten Jahr auch wieder eine Mannschaft sehen, die geil ist, die gierig sein wird, die Bock hat auf Hafenstraßenfußball. Und das ist für den Verein halt das Entscheidende.
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir müssen gar nicht mehr darüber sprechen, dass der scheiß Ball nicht ins Tor ging.
Ja, es war bitter.
Das ist es ja am Ende. Ne? Du hättest einfach dieses Tor machen müssen, ja. Das wäre drin gewesen. Aber das ist ja, glaube ich, was Mut macht, dass man sieht, RWE war dran, RWE hätte es ziehen müssen, ziehen können, wie auch immer man es formulieren will. Ja. Und das muss eigentlich mehr Antrieb als Enttäuschung sein in der nächsten Saison.
Das sehe ich genauso wie du. Und deswegen, die Leute werden wieder ins Stadion gehen, sie werden wieder die Mannschaft nach vorne pushen. Und klar, die Liga wird nicht leichter. Münster kommt runter, Düsseldorf kommt runter. Was für Namen, wir haben eine halbe NRW-Liga gefühlt. Fortuna Voll. Köln kommt hoch. Also ich glaube, 7 Auswärtsspiele sind keine 50, 60 Kilometer entfernt. Für die Jungs super geil, weil die nicht so weite Auswärtsreisen haben. Für uns geil, weil wir hingehen können. Insofern, das wird auch Spaß machen, das wird auch geil, auch wenn ich lieber in der zweiten Liga natürlich mit Rot-Weiß irgendwo unterwegs gewesen wäre.
Aber du schaffst es so besser, BVB und RWE zu
verbinden. Ja, genau, das ist vielleicht der große Vorteil. Aber ja, deswegen, die Liebe bleibt, auch in der nächsten Saison, das ist völlig klar.
So schließen wir es ab. Du hast gleich trotzdem noch das letzte Wort. Marlon, vielen Dank, dass du da warst, zu Gast bei uns warst bei Radio Essen. Ich moderiere es noch ab, empfehle euch unsere anderen Podcasts beziehungsweise Folgen von Essen im Ohr, die wir haben in den letzten 5 Jahren aufgenommen haben. Die Jungs von Essen, diese waren hier, lohnt sich immer noch mal reinzuhören. Comedian Atze Schröder, RWE-Trainer Uwe Koschinat hat auch viele spannende Einblicke gegeben in seine Arbeit. Ein Diabetologe war da, eine Expertin für Migräne, die Free Running Schlappen waren schon hier. Also alles Podcasts, die sich lohnt, reinzuhören. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, natürlich kommentiert, liked, Feedback gebt in den Kommentaren, aber auch per Mail an podcast@radioessen.de. Da könnt ihr auch gerne mal Gäste vorschlagen, egal ob im Sport oder in den anderen Kategorien, die wir haben, Gesundheit und Menschen aus Essen allgemein. Wir haben ja eine große und vielfältige Stadt. Ja, und damit gebe ich das letzte Wort an den Sky Sport Reporter Marlon Ilbacher.
Ja, ich habe jetzt überlegt, womit man so eine Sendung am besten schließt oder so ein Podcast in dem Fall. Und ich glaube, das Beste ist, nochmal diese Liebe zu dieser Stadt auch auszudrücken, denn wir sind hier bei Radio Essen und ich bin gebürtiger Essener. Viele fragen mich immer so, was macht denn Essen eigentlich so besonders? Und ich habe über die Jahre da tatsächlich so einen Spruch entwickelt, den möchte ich euch gerne noch mit auf den Weg geben, vor allen Dingen auch denen, die vielleicht gar nicht aus Essen kommen und die das jetzt hier hören. Wenn du in München unterwegs bist an einem Abend, ja, und du setzt dich irgendwo in der Gastwirtschaft oder so an einen Tisch zu netten Leuten und bestellst einfach ein Bier und willst mit denen ins Gespräch kommen, dann gucken die dich wahrscheinlich komisch an und irgendwann stehen die auf und dann gehen die. Da bist du in München. So, wenn du in Köln bist, dann machst du das, gehst an den Tisch und dann bleiben die Leute sitzen und dann hast du vielleicht im besten Fall einen richtig geilen Abend mit einem richtig netten Kerl, ja. Und wenn du in Essen das Ganze machst und gehst an den Tisch, dann findest du einen Freund fürs Leben.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.